Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Das, was in den letzten ein, zwei Jahren hinzugekommen ist, sind, dass die großen Sprachmodelle quasi wie ein Mensch nachdenken können. Also sie können nicht nur als eine Wissensdatenbank fungieren, nicht nur als Google, wo man, dass man fragen kann, wie ist die Hauptstadt von Frankreich und ich kriege die Antwort Paris, sondern ich kann den Modellen auch vielleicht Patientendokumente geben und sie denken über diese Dokumente nach. Kann ich heute schon wissen, wie es in 10 Jahren aussehen wird? Nein.
Okay.
Die Entwicklung ist so schnell, dass sie mich selber immer überrascht. In Bereichen, in denen man vorher auch gedacht hat, dass das weit in die Zukunft noch eine Domäne der menschlichen Intelligenz bleiben wird. Beispielsweise Behandlung von mentalen Krankheiten, Depressionen, wurde gezeigt, dass große Sprachmodelle da auf einem ähnlichen Level, wenn nicht gar besser, wie Psychologen und ausgebildete Psychiaterinnen agieren können.
Faszination Medizin, eine neue Folge. Mein Name ist Matthias Brandstetter. Ich heiße alle Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen. Ich bin heute im Haupthaus in der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Vor mir sitzt Herr Professor Truhn. Guten Tag, Herr Professor Truhn.
Guten Tag.
Ich sage mal kurz was zu Ihnen. Sie sind W3-Professor für künstliche Intelligenz in der Radiologie.
Genau.
Ganz neues Themenfeld. Sie haben einen ganz interessanten Werdegang. Ich frage ja immer am Anfang, wie sind Sie zur Medizin gekommen? Der Witz bei Ihnen ist, Sie sind erstmal gar nicht zur Medizin gekommen. Sie sind Physiker. Ist das so korrekt?
Das ist korrekt, ja, genau. Ich habe erst Physik studiert, hier an der RWTH auch. Habe es auch bis zum Ende durchgezogen, war dann noch ein Jahr im Ausland, in London. Und habe mir dann aber so ein bisschen überschneidend über das letzte Jahr im Physikstudium Gedanken gemacht, dass ich eigentlich ja doch ganz gerne auch ein bisschen mehr mit den Lebenswissenschaften machen möchte. Also ich habe schon in den letzten Phasen des Studiums mehr in Richtung biomedizinische Technik mich vertieft. Und obwohl ich Physik wirklich sehr gerne gemacht habe und auch noch mache und es extrem faszinierend finde, hat mich das dann doch in die Richtung Medizin getrieben, die ich dann im Anschluss noch so ein bisschen überlappend studiert habe.
Wow. Also die meisten Leute sind nach einem Physikstudium ja erstmal fertig und sagen, ich drehe der Uni jetzt erstmal den Rücken zu und gehe woanders in die Welt hin. Es ist ja, glaube ich, auch recht theoretisches naturwissenschaftliches Fach. Woher kam die Motivation zu sagen, ich gehe jetzt nochmal den ganzen Gang durch die Medizin, was ja an sich auch schon mal ein echter Angang ist?
Absolut. Ich habe es mir am Anfang auch ein bisschen leichter vorgestellt.
Also in der Gut, Physik, dass Sie das sagen.
Ja, in der Physik lernt man sehr viel verstehen und sehr wenig auswendig lernen. Man kann sich also sehr viel herleiten. Auswendig lernen musste ich fast gar nicht. In der Medizin ist das fast diametral anders. Da geht es sehr viel um auswendig lernen. Naiverweise, wie ich war, habe ich mir vorgestellt, ich kann ja einfach durch mein physikalisches Grundverständnis mir alles herleiten in der Medizin. Das ist aber gar nicht möglich. Da wird man überschwemmt mit so viel auch empirischem Wissen, dass das gar nicht geht. Und das musste ich dann erstmal wieder lernen, quasi das auswendig lernen, was gar nicht so einfach war. Aber ich wurde entschädigt durch die absoluten interessanten Inhalte des Studiums. Und das ist nach wie vor sehr faszinierend.
Ich nehme mal an, oder man muss ja mutmaßen, es gibt Schnittmengen dazwischen. Ne? Jetzt haben Sie ja auch innerhalb der Medizin dann mit der Bildgebung auch ein sehr, ich sag mal, techniklastiges Fach gewählt. In der Physik gibt es ja nun auch irgendwie verschiedene einschlägige Disziplinen, Thermodynamik oder irgendwie so. Gibt es denn da so Überlappungen, dass Sie sagen, das, was ich dort gelernt habe, habe ich dann direkt hier anwenden können? Oder ist der Gang in die Radiologie eher ein Zufall?
Genau, also Überlappungen gibt es bestimmt in den Grundlagenfächern im Studium, wo es so ein bisschen um die naturwissenschaftlichen Grundlagen geht. Da kann man sich natürlich schon ganz gut behelfen mit dem physikalischen Wissen. In der tatsächlichen klinischen Anwendung, ich habe natürlich Radiologie auch gewählt vor dem Hintergrund, dass ich dachte, das ist ja so ein bisschen technischer, ist es ja auch. Aber es ist gar nicht so, dass man da wirklich viel physikalisches Wissen braucht, wenn man ehrlich ist. Ganz viel ist einfach empirisch, ganz viel ist einfach lernen, indem man sich die Bilder anschaut und Mustererkennung lernt. Dafür muss man nicht immer wissen, wie im Hintergrund die Aufnahmetechnik funktioniert. Man kann auch ein sehr guter Radiologe werden, ohne dass man im Detail weiß, wie ein MRT funktioniert. Im Bereich der Forschung hilft das aber sicherlich, wenn man dann in die Tiefe gehen will und vielleicht neue Sequenzen entwickeln will. Und damit habe ich dann tatsächlich auch angefangen, meine Forschungstätigkeit. Damals, als ich die Facharztausbildung angefangen habe, habe ich mich forschungstechnisch so ein bisschen mehr in Richtung MRT-Bildgebung und neue Sequenzen entwickelt.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, Frau Professor Kuhl, die Leiterin der Klinik, hat ja auch im Blick zum Beispiel auf das Mama-MRT so ganz ausgewiesene Schwerpunkte, die, glaube ich, auch, man kann ja sagen, international renommiert und bekannt sind. Jetzt ist es bei Ihnen mit dem Thema künstliche Intelligenz dann ein Thema geworden, was, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren mit voller Wucht im klinischen Alltag dazugekommen ist. War das denn eine bewusste Entscheidung oder hat das Thema Sie gefunden?
Gute Frage. Also in die Augen der Öffentlichkeit ist ja die künstliche Intelligenz hauptsächlich durch ChatGPT getreten. Mhm. Da hat sich eine breite Öffentlichkeit erstmals damit wirklich intensiv auseinandergesetzt. Das war so vor 3 Jahren. Davor gab es aber schon deutliche Hinweise, dass künstliche Intelligenz in der Medizin sehr viel machen kann, sehr viel unterstützen kann, auch sehr viele Arbeitsschritte ersetzen kann vielleicht, die man bis jetzt noch von Hand oder eben mit eigenem menschlichen Nachdenken macht. Damals ging es um künstliche neuronale Netze im Sinne von sogenannten Convolutional Neural Networks. Das sind Netzwerkarchitekturen, die sehr speziell darauf getrimmt sind, Bilder zu analysieren. Mhm. Also so vor 13 Jahren ungefähr kam das auf, dass man gesehen hat, erstmal auf Fotoaufnahmen von Katzen und Hunden beispielsweise, dass künstliche neuronale Netze Bilder sehr, sehr gut klassifizieren können. Mhm. Und mittlerweile auch deutlich besser als Menschen, Fotoaufnahmen. Und der Sprung hin zur digitalen Bildgebung in der Radiologie, wo es ja auch darum geht, verschiedene Klassen einzuteilen, hat der Patient Krebs oder hat der Patient keinen Krebs, ist eine Pneumonie im Röntgenbild zu sehen oder ist das Röntgenbild unauffällig, war dann gar nicht so groß. Das heißt, da habe ich mir schon damals überlegt, okay, das, was auf den Fotoaufnahmen funktioniert, muss ja auch auf den radiologischen Bildern funktionieren. Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Und dann habe ich auch während meiner Fachausbildung noch eine Rotation an den Lehrstuhl für Bildverarbeitung, der RWTH, unternommen und habe mich da intensiver mit diesen neuronalen Netzen auseinandergesetzt und die Forschung sozusagen von da aus dann gestartet, bin danach zurückgekommen in die Klinik für Radiologie und habe meine Facharztausbildung beendet und die Forschungsgruppe nach und nach aufgebaut, die ich jetzt betreue.
Es klingt ja so, Ihr Werdegang so ein bisschen wie Best-of der RWTH, ne? So verschiedene Stärken miteinander kombiniert. Wie unterschiedlich sind denn die Denk- und Sprachsysteme der Medizin und der Physik? Also fällt es Ihnen da schwer, so einen Spagat zu machen oder haben Sie das Gefühl, es ist recht ähnlich?
Das ist sehr unterschiedlich. Bei mir persönlich, ich habe ja quasi den internen Spagat. Das kriege ich ganz gut hin. Also ich habe eine interne Übersetzung. Aber ganz oft die Probleme, die man hat in der Zusammenarbeit, ist tatsächlich, dass man unterschiedliche Sprachen spricht, Mediziner und Techniker und unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was möglich ist und in welchem, also die Techniker sehen vielleicht manche medizinischen Prozesse als zu wenig komplex an. Mhm. Dafür denken die Mediziner, dass manche technischen Dinge zu einfach sind oder haben manchmal eine naive Vorstellung. Und das ist tatsächlich ein Problem in vielen solchen Kooperationen. Deswegen ist es gar nicht so einfach, diese Kooperation anzuschieben. Das ist ja was die RWTH und die Uniklinik Aachen eigentlich unbedingt will, dass man mehr Zusammenarbeit hat. Aber diese sprachliche Barriere und vielleicht auch so ein bisschen die Barriere im Verstehen und im Denken in den unterschiedlichen Disziplinen, technisch und Medizin, ist schon eine Barriere, die erhebliche Anstrengungen nach sich zieht, um diese zu überwinden.
Also ich kann mir vorstellen, ein Radiologe sieht im Laufe seines Lebens, keine Ahnung, 1 Million, vielleicht 1,5 Millionen CT-Bilder, MRT-Bilder. Als Laie habe ich da eh immer nur eine graumelierte Masse drin erkannt und habe mich immer gewundert, wie man daraus irgendwas ableiten kann. Also ich kann jetzt auch nicht sonderlich gut gucken, aber es sah immer alles recht ähnlich aus. Da habe ich schon damals gedacht, okay, wenn man schaffte, vielleicht einen Algorithmus so zu trainieren, aus diesen Mustern Ableitungen zu ziehen und sich selber zu verbessern, dann wäre das natürlich ein ideales Betätigungsfeld für künstliche Intelligenz. Aber wahrscheinlich sieht es bei Ihnen noch komplexer aus. Mit welchen Modellen und mit welchen Entitäten arbeiten Sie denn da?
Sehr gute Frage. Es gibt da verschiedene Abstufungen. Also das Einfachste ist natürlich, man nimmt das, was man vorher auf den Fotos gemacht hat und wo viel Entwicklungsarbeit reingeflossen ist, also Fotos, ein Foto von einem Hund, zu unterscheiden von einem Foto von einer Katze und überträgt das direkt auf die medizinischen Bilder. Das geht aber nur so einfach bei 2D-Bildern, also zweidimensionalen medizinischen Bildern. Röntgenbilder zum Beispiel sind ein gutes Beispiel dafür. Da funktioniert es tatsächlich ganz gut und mittlerweile sieht man auch die ersten Fälle, wo tatsächlich Radiologen und Radiologinnen ersetzt werden könnten. Es gibt beispielsweise eine Studie aus Skandinavien vom letzten Jahr, relativ hochrangig veröffentlicht in Lancet, wenn ich mich nicht täusche. Und da wurde gezeigt, dass beim Screening auf Brustkrebs, wo normalerweise 2 RadiologInnen getrennt voneinander die Röntgenbilder untersuchen, es auch gleichermaßen genau ist, wenn man einen Radiologen oder die eine Radiologin ersetzt durch eine AI und nur noch einen menschlichen Befunder im System hat. Und das ist ganz interessant, weil es da wirklich zum ersten Mal funktioniert. Es funktioniert aber auch deswegen, weil wir von diesen Bildern Millionen zur Verfügung haben. Damit können wir also eine AI sehr gut trainieren, weil diese Bilder zum Zweiten sehr stark standardisiert sind. Also es gibt Vorschriften, wie man die Bilder aufnehmen muss und wenn die Bilder nicht richtig aufgenommen sind, wenn bestimmte Bereiche des Körpers nicht sichtbar sind, dann muss man die Aufnahme wiederholen. Das heißt, wir haben sehr stark standardisierte Aufnahmen und es sind gewissermaßen einfache Bilder, weil es nur 2D-Aufnahmen sind. Mhm. In der Radiologie haben wir es ja aber auch ganz viel, gerade bei diffizileren Untersuchungen und wenn es darum geht, Sachen abzuklären, mit dreidimensionalen Aufnahmetechniken zu tun. Also das MRT, die Magnetresonanztomographie, zählt dazu und das CT als die beiden Hauptarbeitspferde, also die Computertomographie. Und da sind natürlich sehr viel mehr Pixel zu analysieren und gleichzeitig haben wir gar nicht so viele Daten immer zur Verfügung, um diese Netze zu trainieren, sodass es gar nicht so einfach ist, in den Anwendungsfällen KI-Modelle aufzusetzen. Das heißt, in bestimmten Anwendungsfällen im Bildgebungsbereich in der Radiologie funktioniert das schon sehr gut. Mhm. In sehr vielen haben wir aber noch sehr viel Arbeit vor uns.
Mhm. Und können Sie den Algorithmus auch so trainieren, dass er dann von alleine besser wird? Oder braucht er sozusagen immer von Ihnen Input? Oder kann er anhand seiner eigenen Fehler lernen?
Das ist natürlich so ein bisschen der Traum. Bisher ist das nicht der Fall. Also es gibt aber in den letzten 1-2 Jahren so einen Paradigmenwechsel, auch getrieben durch ChatGPT. Das will ich kurz erläutern. Also sagen wir mal, vor 5 Jahren ist es immer so gewesen, wenn man ein AI-Modell trainieren möchte, braucht man ein Bild und ein dazugehöriges Label. Also ist in dem Bild Krebs zu sehen, ja oder nein? Und diese Label müssen natürlich aufwendig extrahiert werden aus den Datenbanken. Dann setzt man studentische Hilfskräfte daran, diese Label aus den radiologischen Befunden jeweils einzutragen in eine Tabelle. Das ist natürlich enorm aufwendig. Und dann trainiert man die KI so im supervidiert. Das soll heißen, man kontrolliert quasi alle einzelnen Schritte in diesem Prozess. Das ist also das, was Sie gesagt haben, dass man tatsächlich die KI beaufsichtigen muss beim Lernen. Das, was in den letzten 1-2 Jahren hinzugekommen ist, sind, dass die großen Sprachmodelle quasi wie ein Mensch nachdenken können. Also sie können nicht nur als eine Wissensdatenbank fungieren, nicht nur als Google, wo man, dass man fragen kann, wie ist die Hauptstadt von Frankreich und ich kriege die Antwort Paris, sondern ich kann den Modellen auch vielleicht Patientendokumente geben und sie denken über diese Dokumente nach. DeepSeek war zum Beispiel eins der Modelle, was besonders darauf trainiert worden ist, logisch nachzudenken. Und mittlerweile sind die Modelle auch sehr gut im mathematischen Bereich, im Bereich der Physik, sodass das, was wir Menschen ja machen und als Forscher auch machen beim Entwerfen dieser Algorithmen, wahrscheinlich in Zukunft auch mehr und mehr unterstützt werden kann durch solche Modelle, die dann die eigenen Hypothesen generieren und vielleicht den Code neu schreiben und das Modell selber weiterentwickeln. Das ist natürlich der Traum, den sehr viele verfolgen und wir sehen Stück für Stück, dass das in die Realität kommt. Also gerade in den letzten 1-2 Monaten entwickeln und publizieren die sehr großen OpenAI und Meta mehr und mehr Modelle, die in diese Richtung gehen, die eigenständig sozusagen auch Forschung betreiben können. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir sehen werden in den nächsten Jahren.
Wenn das so wäre, dann wäre ja definitiv wahrscheinlich der Erkenntnisfortschritt oder die Evolutionsgeschwindigkeit nicht mehr linear, sondern exponentiell, weil die Systeme mit sich ja viel schneller lernen können, Auseinandersetzungen. Ne? Also es wäre zu erwarten, dass wenn die Entwicklung kommt, dass sie rasant funktioniert.
Absolut, das ist auch das Gefährliche daran. Ne? Also wir Menschen sind gewohnt, in linearen Zeitabschnitten und linearen Entwicklungen zu denken. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie schnell die technische Entwicklung sogar jetzt schon, ohne dass wir sozusagen diesen sich selbst beschleunigenden Effekt der sich selbst verbessernde Modelle haben, wie schnell die technische Entwicklung jetzt schon ist, weil einfach immer mehr Forscher in diesem Bereich streben und jetzt sehr, sehr viele Ressourcen darauf konzentriert werden. Und ganz viele meiner medizinischen KollegInnen sind auch fasziniert davon, in welchen Bereichen diese Modelle, und haben das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, diese Modelle tatsächlich auch im medizinischen Alltag Auswirkungen haben können. Nur als Beispiel, es kommen in den letzten 1-2 Monaten mehr und mehr Studien in hochrangigen medizinischen Fachjournalen raus, in Bereichen, in denen man vorher auch gedacht hat, dass das weit in die Zukunft noch eine Domäne der menschlichen Intelligenz bleiben wird. Beispielsweise Behandlung von mentalen Krankheiten, Depressionen, wurde gezeigt, dass große Sprachmodelle da auf einem ähnlichen Level, wenn nicht gar besser, wie Psychologen und ausgebildete Psychiaterinnen agieren können. Oder komplexe Patienten-Arzt-Gespräche, in denen der Patient seine Geschichte erzählt und der Arzt nachfragt, können unterstützt werden durch solche Algorithmen, die im Hintergrund diesen Gesprächen lauschen und dann vorschlagen, jetzt sollten wir vielleicht nochmal den Patienten fragen nach dieser oder jener Erkrankung oder ob der Patient mal im Urlaub in diesem Land war. Also da passiert sehr viel, was enorme Möglichkeiten in der Zukunft erlaubt und wo wir eine starke Veränderung sehen werden.
Ich meine, diese, ich glaube, Large Language Models nennt man das, glaube ich auch. Ne? Die sind ja auch nie müde, die haben keinen schlechten Tag, die sind immer aufmerksam, die haben immer alle Informationen präsent. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Angang. Wenn sie ihre Arbeit, man sagt ja meistens, man hat so 3-4 große Themen, mit denen man sich in der eigenen Forschung so vielleicht beschäftigt. Mhm. Bei Ihnen ist es primär, ist ein onkologischer Einschlag oder also haben Sie es auch an Entitäten festgemacht oder ist es primär mit Techniken, mit denen Sie arbeiten?
So ein bisschen alles. Das shiftet immer mehr in Richtung allgemeine Anwendung. Also vormals, so vor 5 Jahren, wie geschildert, habe ich mich sehr stark auf die digitale Bildanalyse konzentriert. Das ist natürlich ein sehr begrenzter Bereich. Damit kann man RadiologInnen irgendwann unterstützen, aber die Onkologen haben ja einen sehr breiten Datenpool, den sie dann begutachten und irgendwie in eine Diagnose gießen müssen. Also dann gibt es die Patientenhistorie, die ganzen Arztdokumente, Laborwerte etc. Und das funktioniert eben mit diesen großen Sprachmodellen ganz gut, die, und das ist auch eine Entwicklung, die jetzt immer mehr kommen wird, eben auch selbstständig agieren können. Das sind dann sogenannte agentenbasierte Systeme, also die nicht mehr nur passiv auf Informationen warten, die der User, der Benutzer ihnen zuspielt und dann eine Antwort zurückliefern, sondern die möglicherweise, das ist natürlich noch so ein bisschen ein Zukunftsszenario, dafür ist die Infrastruktur in unserem Krankenhaus leider noch nicht ausgerichtet, aber die möglicherweise dann auch mal aktiv eingreifen können, die dann sagen können, okay, basierend auf den bisherigen Daten des Patienten fehlt uns jetzt aber unbedingt noch der und der Laborwert. Also ordere ich den Laborwert oder ich ordere die Untersuchung an und dann wird die Untersuchung gemacht und die neue Information wird wieder in das System reingefüttert, so dass diese agentenbasierten Systeme, die also die aktive Komponente auch haben, mehr und mehr wie klinische KollegInnen arbeiten können.
Wer ist denn Treiber dieser Entwicklung? Sind es die Unikliniken und die Wissenschaftsinstitutionen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Google wäre, würde ich denken, okay, früher haben die Leute mich milliardenfach am Tag benutzt als Suchmaschine. Mittlerweile benutzen sie wahrscheinlich ChatGPT und finden nicht nur den Ort, sondern auch direkt die Interpretation dessen, was ich gesucht habe und kanalisieren das. Jetzt habe ich ganz viele Ressourcen. Ich kann ja in die Medizin investieren, kann die Entwicklung beschleunigen. Sind das die Taktgeber von Innovation und Forschung oder sind es noch die Unikliniken und Universitätsmedizinstandorte?
Schwierige Frage, so ein bisschen von beidem. Also im technischen Bereich sicherlich die großen Player, Google, Meta, die großen Modelle entwickeln, OpenAI. Glücklicherweise werden aber auch die Open-Source-Modelle, also die Modelle, die tatsächlich dann veröffentlicht werden und die man runterladen kann und auch vor Ort laufen lassen kann, wo man also gar nicht Daten an OpenAI zum Beispiel schicken muss, immer besser. Also die holen schnell auf. Man hat da so im Moment ungefähr einen Lag von vielleicht 3, 4 bis 6 Monaten. Also das, was die Modelle, ChatGPT-Modelle, die nur auf den Servern von OpenAI liefen, vor 6 Monaten konnten, können jetzt die Modelle, die man auch runterladen kann, tatsächlich auch schon. Das ist eine gute Entwicklung, weil das gibt uns wieder so ein bisschen Handlungsspielraum. Uns als, sagen wir mal, klinische Forschungslandschaft in Deutschland. Und was gerade im medizinischen Bereich sehr wichtig ist, ist das Domänenwissen. Also es ist sehr schwer von außen zu sehen, welche Forschungsthemen relevant sind und wie man solche Forschungsthemen angeht und vor allen Dingen, wie man Prozesse so gestalten kann, dass sie tatsächlich in der Klinik funktionieren. Das heißt, wenn jetzt ein Techniker von Google hingeht und sagt, ja, ich habe jetzt alle Daten und ich entwickle jetzt ein Modell und das wird bestimmt in der Klinik funktionieren, dann ist die Chance relativ hoch, dass es eben nicht funktioniert, weil vielleicht ein bestimmter Arbeitsfluss nicht berücksichtigt ist oder weil das Laden der Software 10 Sekunden dauert anstatt 2 Sekunden und Ärzte darauf getrimmt sind, sehr schnell zu arbeiten, gar nicht so viel Zeit zu haben. Das sind oftmals so Kleinigkeiten. Und das, was wir in Europa ja auch haben, ist Spitzenmedizin. Wir stehen da sicher den Amerikanern und den anderen Nationen in nichts nach. Das heißt, den vormaligen Vorteil dieser technisch besseren Entwicklung verlieren die Amerikaner gewissermaßen dadurch, dass sehr viel auch Open Source wird. Und jetzt kommt auch sehr viel drauf an, es in die Umsetzung zu bringen. Das gibt uns theoretisch wieder alle Karten in die Hand. Theoretisch sage ich deswegen, weil es natürlich bedingt, dass wir dabei aber auch Zugriff auf die Daten bekommen. Weil ich kann nichts entwickeln, ohne wirklich mit echten Daten zu arbeiten. Ich muss Modelle zum Beispiel feintunen, also nochmal ein bisschen nachtrainieren auf richtigen Patientendaten, damit die Modelle wirklich auch die Feinheiten der Medizin lernen. Das ist leider nicht so einfach. Und da müssen wir, glaube ich, einen Paradigmenwechsel in Deutschland und in Europa haben, dass wir das vereinfachen. Es kann nicht sein, dass wir 3 Jahre brauchen, um quasi alle Vorbereitungen für ein Projekt aus datenschutzrechtlicher und IT-technischer Sicht abzuklären. In 3 Jahren ist das Projekt, was man vor 3 Jahren geplant hat oder was man jetzt plant, schon längst überholt. Wir müssen einfach schneller werden.
Hat man sich quasi den Vorsprung, den man sich eigentlich erarbeitet hatte, selbst wieder genommen?
Absolut.
Durch eine rigide Gesetzgebung. Angenommen, ich bin jetzt Aspirantin, Aspirant und interessiere mich für das Thema Radiologie. Kann ich heute schon wissen, wie sich die klinische Praxis in 10 Jahren entwickeln wird? Also ist dann irgendwann zu erwarten, dass ich tatsächlich nur noch ein Supervisor bin? Also brauche ich die gleichen Fähigkeiten wie heute? Haben Sie auch Sorge, dass vielleicht Fähigkeiten verloren gehen oder sich Ihr Berufsstand irgendwie fundamental ändern wird?
Okay, einfache Antwort zuerst. Kann ich heute schon wissen, wie es in 10 Jahren aussehen wird? Nein.
Okay.
Die Entwicklung ist so schnell, dass sie mich selber immer überrascht. Es gibt auch eine ganz interessante Studie, in der die AI, also KI-Forscher, Experten in dem Bereich, regelmäßig befragt werden, jedes Jahr, wann sie denken, dass die KI-Algorithmen so gut werden wie Menschen im Nachdenken. Und der Zeitpunkt, den diese Forscher, das sind ungefähr 2800 Forscher, angeben im Schnitt, wann das passieren wird, rückt jedes Jahr mit jeder Befragung näher. Also wenn es vormals 2050 war, sagen sie jetzt, okay, vielleicht passiert es schon 2035. Mhm. Und der Anteil derjenigen, die sagen, das wird immer früher passieren, wird stetig mehr. Soll heißen, selbst die Experten auf dem Gebiet, die sich damit auskennen, werden von diesen Entwicklungen quasi überrollt, kann man fast sagen. Insofern ist eine Projektion 10 Jahre in die Zukunft unmöglich. Es kann gut sein, dass wir dann schon die komplette Medizin automatisiert haben. Mhm. Es kann gut sein, dass wir dann hauptsächlich solche KI-Modelle supervidieren. Es kann auch gut sein, dass wir sehen, dass die KI-Modelle vielleicht gar nicht so viel Auswirkung haben, wie wir uns gerade erhoffen. Was ich persönlich nicht glaube. Es wird sehr viel Auswirkung haben. Und dass wir doch noch sehr stark so arbeiten, wie wir heute arbeiten. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir eine sehr stark veränderte Arbeitswelt sehen mit besserer und präziserer Medizin durch die Modelle. Mhm. Und meine Hoffnung ist, dass die Zeit, die dadurch gewonnen werden kann, durch Effizienzgewinne, dann auch investiert werden kann in mehr persönliche Arzt-Patientinnen-Beziehungen. Was bis jetzt erstmal eine schöne Hoffnung ist. Mal schauen, wie sehr sich das der ökonomischen Realität anpasst.
Hat KI auch eine Relevanz für Prävention? Also es wäre sogar noch einen Schritt weiter zu denken, dass ich warte gar nicht erst ab, bis ich krank werde, sondern ich erkenne das schon im Vorfeld. Ich weiß, dass die Kollegen in der operativen Intensivmedizin im Algorithmen trainieren, Sepsis frühzeitig zu erkennen, sowas in der Art. Spielt das dann für Sie auch eine Rolle?
Absolut, sehr stark sogar. Also auch in der Früherkennung geht es ja um Mustererkennung. Mhm. Welche Konstellation von Daten, die der Patient mit sich bringt, prädestiniert ihn dafür, ein höheres Risiko für Krebs beispielsweise zu haben. Wird auch tatsächlich schon gemacht. Kommen wir zurück zu dem Beispiel der Mammographie, also der Röntgenaufnahmen der weiblichen Brust. Da hat man schon vor Jahren festgestellt, mit menschlichen Augen, dass sehr dichte Brustdrüsengewebe schwerer zu beurteilen sind in der konventionellen Mammographie, also im Röntgen. Sodass man diese eher der fortgeschritteneren Diagnostik, noch bevor man Krebs hat, aber einfach zur Abklärung, ob vielleicht doch da Krebs sein könnte, also im Rahmen der Vorsorge, der fortgeschrittenen Diagnostik, in dem Fall ein MRT, zuführt. Das funktioniert auch so. Also man hat auch festgestellt, dass man dadurch PatientInnen abfangen kann, die ein höheres Risiko haben. Dann hat man aber das Gleiche nochmal mit AI-Modellen gemacht und den AI-Modellen nicht gesagt, schau da drauf, ob das Brustdrüsengewebe dichter ist, sondern hier hast du 1 Million Bilder. Und hier hast du die Outcomes nach ein paar Jahren von den Bildern. Das heißt, das KI-Modell wusste in dem Fall, welche von diesen vormals noch gesunden Patientinnen hinterher Krebs entwickelt haben. Und sag mir einfach, wie ich die Bilder einteilen soll, sodass ich die Hochrisikopatientinnen abfangen kann. Und dann hat man das untersucht. Und herausgekommen ist, dass dieser Algorithmus dann sogar noch viel besser funktioniert als quasi das, was man als Mensch schon als Biomarker sozusagen festgestellt hatte, diese Brustdrüsengewebsdichte. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir mehr und mehr sehen werden. Aber auch dafür wieder, wir brauchen unbedingt mehr Daten. Warum komme ich immer auf dieses Mammographie-Beispiel zurück? Da ist eine große Datenbasis vorhanden. Aber das können wir noch viel, viel weiter ausdehnen, wenn wir Zugriff auf weitere onkologische Daten und einen gesamten Patientendatensatz bekommen.
Es gibt ja immer so dieses Credo, alles, was digitalisierbar wird, wird digitalisiert werden. Also ich glaube auch der Automatisierung, wir können das nicht mehr aufhalten. Das wird sicherlich in irgendeiner Form kommen, auch zu aller Vorteil auch bestimmt. Gibt es denn für Sie so auch innerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit 2, 3 Fragestellungen, wo Sie sagen, aber das würde mich wirklich freuen, wenn ich das in den nächsten 10, 15 Jahren beantwortet bekäme oder bewerkstelligt bekäme? Gibt es sowas?
Ja, sicherlich im onkologischen Bereich. Also Krebs ist ja ein auch gesellschaftlich extrem relevantes Thema, auch vor dem Hintergrund, dass unsere Gesellschaft immer mehr altert im Schnitt. Und das, was wir gerade besprochen haben mit der Früherkennung, ist genau etwas, wo man, glaube ich, sehr viel Anpack hat, Dinge zu verbessern, dass man jedem sozusagen seine personalisierte Früherkennung und im Fall, wenn dann der Krebs tatsächlich eingetreten ist, auch seine personalisierte Therapie zukommen lassen kann. Und ich glaube, da haben wir erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten und da möchte ich gerne in Zukunft auch weiter dran arbeiten.
Was würden Sie den jungen Menschen raten, die jetzt ihren Weg in die Medizin finden? Also ist das sinnvoll, zwei Studiengänge gewählt zu haben oder also ist das für Sie eine gute Zuwägung gewesen oder gibt es andere Maßgaben, um irgendwie möglichst alert und wach durch diesen sich verändernden Berufszweig zu wandern?
Gute Frage. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine individuelle Entscheidung. Für mich persönlich war es ein guter Werdegang. Zugegebenermaßen war es aber dann auch ein langes Studium mit den beiden konsekutiven Studiengängen. Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung ist es fraglich, ob das so viel Sinn macht, dann nochmal so viel Zeit zu investieren und ob man nicht quasi jetzt schon hands-on arbeitet. Also eine Möglichkeit, die sicherlich auch nicht falsch ist, und das sehe ich auch bei jungen KollegInnen immer mehr, ist, dass man beispielsweise, wenn man Medizin studieren möchte, sich nebenbei so ein bisschen fortbildet. Es gibt im Internet diverse und sehr, sehr gute Lernmöglichkeiten, Programmieren zu lernen und sich mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Teilweise besser als jeder Kurs im konventionellen Sinne an der Uni. Und diese Hands-on-Experience hilft einem, glaube ich, gerade dann, wenn man auf die Probleme in der Klinik trifft, die gelöst werden müssen und gelöst werden können, sehr weiter, denn dann sieht man die Probleme, dann hat man die Fähigkeit sich schon angeeignet und dann kann man tatsächlich auch hands-on versuchen, dieses Problem zu lösen. Und das funktioniert sehr gut. Das sehe ich bei vielen jungen KollegInnen, dass sie genau diese Herangehensweise wählen. Das kann ich empfehlen.
Letzte Frage an Sie. Jetzt haben Sie diesen langen Werdegang und es liegt, glaube ich, noch ein umso längerer vor Ihnen, weil Sie noch recht jung sind. So kann man es, glaube ich, im wissenschaftlichen Kontext schon sagen. Ne? Gibt es denn was Sie rückblickend gerne anders gemacht hätten?
Gute Frage, müsste ich nachdenken, aber generell glaube ich, bin ich nicht ein Mensch, der so lange zurückschaut. Es ist eine schwere Frage. Ich wüsste nicht, was ich darauf antworten soll. Ich würde sagen erstmal nein.
Ist okay. Also ich glaube, wenn man das sagen kann, dann ist es ja auch immer ein ganz, ganz guter Weg, den man gegangen ist. Insofern danke für das gemeinsame Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank.